Heute aus unserer Reihe An der Liebe werdet ihr sie erkennen, eben die letzte Predigt der Reihe über Gebet, Fürbitte und Heilung. Aus Suriname habe ich folgende Geschichte gelesen. Suriname, das liegt im Norden von Südamerika, in der Nähe von Venezuela. 80% des Landes sind Regenwald. Und viele der Einwohner sind Christen. Viele Hütten im Innern des Landes bestehen nur aus einem einzigen Raum für die ganze Familie. Und um dennoch in Ruhe beten zu können und in der Zwiesprache, im Gespräch mit Gott nicht gestört zu werden, haben sich viele Christen dort einen ruhigen Gebetsplatz im Urwald gesucht. Und die Wege zu diesen Gebetsplätzen im Wald wurden mit der Zeit so richtig ausgetretenen Pfaden. Und ein Eingeborener, der sagte eines Tages, ein Christ zu seinem Nachbarn, du auf deinem Gebetsweg, da wächst ja langsam das Gras. Und ich denke, was er damit meinte, das verstehen wir. Diese Person hatte es mit den persönlichen Gebetszeiten eine Zeit lang schleifen lassen. Warum auch immer. Er war immer seltener zu seinem Gebetsplatz im Wald gegangen und das wachsende Gras auf dem Trampelpfad, das zeigte seinem Nachbarn, dass das mit dem Beten nicht mehr war wie sonst. Und dieses Beispiel, denke ich, zeigt uns auch, dass Beten nicht einfach nur etwas ist, das wir aus Gewohnheit machen oder nur einfach ein Stoßgebet in den Himmel abgeben, wo man sagt, lieber Gott, hilf mir. Beim Gebet geht es um viel mehr, um eine lebendige Beziehung mit Gott, um meine Liebe zu ihm und zu anderen Menschen, um selber Kraft tanken zu können. In einer Kirche hörte ich das, was wir gerade auch gesungen haben. Das war folgender Satz und der ist mir hängen geblieben. Gebet ist das Atmen der Seele. Gebet ist das Atmen der Seele. Dieser Satz allein tut schon gut, wenn man den hört. Auch schrieb einmal eine Mechthild von Magdeburg vor vielen hundert Jahren, das Gebet, das der Mensch mit all seiner Kraft leistet, hat eine große Kraft. Es macht ein sauer Herz süß, ein trauriges Herz froh, ein armes Herz reich, ein dummes Herz weise, ein ängstliches kühn, ein krankes Herz stark und ein blindes Herz sehend und eine kalte Seele brennend. Es gibt natürlich viele Bibelverse über das Gebet. Und in 1. Timotheus 2, Vers 1, da heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Dann im 2. geht es weiter, auch für die Obrigkeit. Gebet ist das Reden mit Gott, die Kontaktaufnahme mit Gott. Jesus Christus hat viel Zeit im Gebet mit seinem himmlischen Vater verbracht und wir werden in der Bibel aufgefordert und da heißt es, das lese ich euch, Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer das sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Das Beten ist wie Reden mit dem Chef, mit dem Schöpfer des Universums, der alles in seinen Händen hält. Und trotzdem kommt das Gebet bei uns oft zu kurz. Wir sind zu beschäftigt, wir verschieben es, wir wollen alles selber machen oder trauen dem Gebet oder Gott schlicht zu wenig zu? Sind wir lau geworden? bist du lau geworden? Warum ist Gebet so wichtig? Wie werden wir zu Betern? Und darum möchte ich mit euch nachdenken. Unser Text aus 1. Timotheus 2 beginnt mit einer Aufforderung. Und da sagt der Apostel Paulus: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Im Brief an seinen Freund Timotheus schreibt Paulus über dieses wichtige Thema des Gebets. Paulus zeigt, worauf es beim Beten ankommt. Er schreibt zuallererst, an ganz erster Stelle, bevor du irgendetwas unternimmst oder tust, ermahne ich dich, rufe ich dir zu, bete. Da ist der junge Mann Timotheus in der Blüte seiner Kraft mit einer riesigen Aufgabe in der damaligen Weltstadt Ephesus vor sich. Und der Paulus, der weiß, wie viel Arbeit, Gemeindearbeit wartet, sagt zu ihm: Bevor du in hektische Betriebsamkeit aufbrichst, setz dich hin und bete. Stell dir vor, du hast deine große Aufgabe von deinem Chef bekommen, du musst dein Projekt fertig machen oder musst noch 100 Briefe verschicken und die Zeit drängt, es wird hektisch. Und da kommt jemand zu dir und sagt: Halt, stopp, lege alles weg, werde ruhig, atme tief durch und bete zuerst. Was würde durch deinen Kopf gehen? Vielleicht das, was viele in unserer Gesellschaft raten: Anstatt zu beten, würdest du besser arbeiten. Das sagen Menschen, die keine geistliche Perspektive haben, die Kraft des Gebetes nicht kennen. Sollen wir es nicht besser wissen? Viele von uns wissen um Gottes Wirken in ihrem eigenen Leben und um die Kraft des Heiligen Geistes. Und trotzdem neigen wir immer, wahrscheinlich alle, immer wieder dazu, zuerst einmal zu tun und zu handeln. Und wenn es schwierig wird, erst dann, sagen wir oft, da hilft nur noch beten. Und Paulus schreibt: Zuerst vor allen Dingen bete. Bevor du irgendetwas unternimmst, bete. Paulus wusste, was anpacken heißt. Und trotzdem sagt er: Bete und dann kannst du arbeiten. Ohne Gebet stürmen wir oft wie ein Wilder gegen die Wand. Man organisiert, man handelt zuerst und am Schluss kommt dann noch ein Gebet im Sinne: Lieber Herr, jetzt segne du noch, dies bitte ab. Wie viel Leid, Ärger und Leerläufe blieben erspart, wenn wir zuerst beten würden. Zuerst das persönliche Gespräch mit unserem Herrn im Himmel suchen würden. Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Auch für die Obrigkeit. Unser Gebet ist wichtig für uns, für andere Menschen, für unsere Stadt, für unser Land. Wie ist dein Gebetsleben? Wer nicht mehr beten kann, hat eine wichtige Verbindung verloren, wie wenn die Telefonleitung unterbrochen ist. Wer nicht mehr beten kann, bleibt auf sich allein gestellt, ohne Möglichkeit, sich an eine wichtige Hilfs- oder Tankstelle außerhalb seiner selbst zu wenden. Und wie Psalm 50, Vers 15 sagt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Beten ist Beziehung. Wie eine Liebesbeziehung stellt das Beten eine dauerhafte Verbindung her, selbst wenn dabei nicht ständig geredet wird. Denn Beten verändert mein eigenes Denken und Tun. Seit es meine Frau in meinem Leben gibt, versuche ich, sage ich mal bewusst, nicht mehr an mich selbst zu denken und meine eigenen Ziele, sondern versuche, meine Frau mit einzubeziehen. weil wir sind zu zweit und mit den Kindern sind wir fünf. Ich lebe nicht mehr, oder ich versuche es zumindest, nicht mehr alleine zu leben. Es ist nicht immer leicht und manchmal anstrengend und es klappt auch nicht immer, tatsächlich alle Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen. Doch wo es gelingt, ist die Verbindung spürbar und wirkt sich aus, wenn sie in Gedanken auch nur besteht, auch wenn man sie gerade nicht sieht. Und so besteht Beten auch aus zwei Elementen, aus dem Reden mit Gott und aus einer selbstverständlichen Verbindung, aus meiner Beziehung heraus in Gedanken. Und wie man in einer Partnerschaft gemeinsam miteinander redet, sich hoffentlich zuhört, sich wahrnimmt und gemeinsam plant und einfach auch unbewusst manchmal handelt, weil man vielleicht für den anderen mitdenkt. Und so zeigt sich eben die Liebe zu einem Menschen nicht nur hin und wieder, sondern es ist dauerhaft oder man bezieht dauerhaft die geliebte Person ins eigene Leben mit ein. Und genauso ist es beim Beten. Wo immer ich mit Gott in Verbindung trete und bete, höre ich auch darauf, was er zu mir sagt und was er von mir will, in seinem Wort oder durch einen Mitmenschen. Gebet ist Beziehung mit Gott und ich kann mit allem zu ihm kommen und er nimmt mich, wie ich bin. Und wir zeigen Gott unsere Liebe, wenn uns die Beziehung mit ihm wichtig ist. Aus Liebe bete ich. Weil er uns bedingungslos liebt, darf ich seine Liebe erwidern. Es ist eine Beziehung mit ihm zu zweit. Ich beziehe dauerhaft die geliebte Person Gott in mein Leben mit ein. Ist deine Liebe für Gott noch da? Bereitet dir das Gebet und Bibelstudium große Freude wie am Anfang deiner Bekehrung, deiner Beziehung mit Gott? Und wer betet, der verbringt viel Zeit mit Gott. Wer betet, kann die Gegenwart Gottes in ganz besonderer Weise spüren. Beten heißt nicht so sehr, dass wir unseren Wunschzettel vor Gott abspulen und dann schnell Amen sagen. Wir verbringen Zeit in der Anbetung Gottes, im Danken, im Bitten für Dinge. Im Beten und durch das Beten pflegen wir die Gemeinschaft mit Gott und wir sind ihm durchs Beten in besonderer Weise nahe. Hans-Joachim Eckstein, Theologe, hat das einmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Er ging der Frage nach, weshalb wir denn überhaupt beten sollen, wenn Gott doch allwissend ist. Wenn Gott unsere Bedürfnisse und Sorgen doch kennt, weshalb müssen wir dann noch im Gebet mit ihm sprechen? Und er sagt, Gott will, wenn wir zu ihm beten, nichts Neues von uns hören. Er möchte vor allem, das kennt er schon, er möchte vor allem uns hören und das immer wieder aufs Neue. Gott will uns vor allem begegnen. Obwohl Gott schon alles weiß, was wir brauchen, im Vorhinein, was wir bitten werden, ist das Gebet nicht vergeblich. Gott möchte uns hören und er freut sich darauf, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und das Beten, Fürbitte macht etwas mit uns. Und vielleicht habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht. Man betet regelmäßig für einen bestimmten Menschen, weil dieser gerade in Schwierigkeiten ist, weil er krank ist. Oder weil man Probleme mit diesem Menschen hat. Und weil man sich im Gebet mit diesem Menschen beschäftigt, weil man sich mit Gott über diesen Menschen unterhält, wird man selber verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt. Die Beziehung zu diesem Menschen verändert sich. Auch unsere Haltung zu ihm. Wer für ein bestimmtes Projekt, für ein bestimmtes Anliegen betet, für eine gute Sache, der spürt ziemlich sicher, wie ihm diese Sache durchs Beten immer mehr ans Herz wächst. Beten ist nicht erst dann gut und sinnvoll, wenn unsere Bitten in Erfüllung gehen. Oft ist es noch viel wichtiger, dass das Beten etwas im Innern mit uns macht. Das Beten uns verändert. Unser Beten richtet unseren inneren Fokus auf etwas Bestimmtes aus. Und manchmal zeigt uns Gott beim Beten auch, dass in unserem eigenen Leben Dinge nicht in Ordnung sind. Durch unsere Gebete für andere Menschen verändert Gott uns selber. Wenn ich für andere Menschen bete, vielleicht gerade für Menschen, mit denen ich Schwierigkeiten habe, ändert sich meine Sicht auf den anderen. Es ist viel besser zu beten für den anderen, als schlechte Gedanken und Bitterkeit über den anderen zu hegen und zu pflegen. Gott reinigt unsere Gedanken und Motive. Er macht uns durch unser Beten zu anderen Menschen. Und der erste Timotheusbrief, der fordert uns heraus, für die Menschen in unserem Umfeld zu beten. Für die, die eine andere, Überzeugung haben, wie man selbst. Zur damaligen Zeit waren die Christen in der Minderheit im Römischen Reich. Und trotzdem werden sie aufgefordert, für alle Menschen zu beten. Sie waren verfolgt, zu beten auch für die Regierung. Und Paulus fordert sie auf, eben für alle Menschen zu beten. Gottes Liebe und Leidenschaft, sie gilt allen Menschen. Und er hat das in Jesus deutlich gemacht, der sich für uns geopfert hat zur Erlösung, für unsere Rettung. Und im Gebet können wir uns für diese Leidenschaft und Liebe Gottes öffnen und uns von ihr in Bewegung setzen lassen, damit andere durch uns von Gottes Liebe erfahren, die ihnen genauso gilt, und damit Menschen neue Lebensräume und Entfaltungsräume entdecken können, damit mehr Frieden, Gerechtigkeit und mehr Verantwortung für unsere Umwelt wachsen kann. Wir können alleine beten, wir können in der Stille beten, in einem Raum, in der Natur, an der Arbeit, bei der Bahnfahrt, morgens, abends. Wir können mit anderen gemeinsam beten. Wenn wir zu zweit oder dritt oder in einer kleinen Gruppe oder mit der ganzen Gemeinde beten. Es geht bei diesem Beten nicht nur um den Inhalt unserer Bitten. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und er schenkt uns diese besondere Gemeinschaft gerade auch, wenn wir gemeinsam beten. In der Gemeinde, im Gebetskreis hier dienstags, in Kreisen, in denen du bist, mit Gebetspartnern, die, wenn du dich beteiligt hast, du mal zugeteilt bekommen hast, ist wichtig, dass wir miteinander beten. Und Matthäus 18, Vers 20, da heißt es: Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Es liegt besondere Kraft in diesem gemeinsamen Gebet mit anderen. Schon in der Apostelgeschichte heißt es, sie blieben aber beständig im Gebet von der ersten Gemeinde. Es ist eine große Verheißung und Kraft im gemeinsamen Gebet. Da bin ich mitten unter ihnen. Was kann Gott in unserer Gemeinde, in unserer Stadt an Menschen tun, wenn wir beten? Weil Gebet so wirkungsvoll ist, ist es aber auch immer umkämpft. Satan möchte nicht, dass wir beten. Er will nicht, dass wir Gottes Wirken erleben, sondern dass wir harmlos irgendwo mitschwimmen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde beten, eben in Gebetskreisen, Zweierschaften, in Hauskreisen. Gott ist kein Automat und es geht auch nicht darum, dass er uns unsere Wünsche erfüllt. In allem bleibt Gott stets der souveräne Gott. Und es kommt nicht auf die Menge drauf an. Zwei einzelne Christen in einem kleinen Zimmerchen beten mit der gleichen Verheißung und mit der gleichen Kraft wie 3000 Besucher auf einem Kongress. Es kommt auch nicht auf die Intensität oder die Länge der Gebete an, auch nicht auf die Stärke unserer Glaubenskraft. Wir können immer nur bitten und Gott die Entscheidung überlassen. Aber Gott möchte, dass wir bitten. Er möchte, dass wir flehen. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und er lässt sich bewegen. Natürlich dürfen wir, sollen wir für Krankheiten bitten oder für das nächste Bewerbungsgespräch. Bitten sollen und dürfen wir für alles. Es muss aber noch mit dem Willen Gottes im Einklang sein. Er wird es gut machen, wie es nach seinem Willen am besten für uns ist. Er möchte unsere Gebete hören, unsere Anliegen, und er möchte sich bewegen lassen. In Gemeinschaft und im Hören auf ihn spüren wir immer mehr, was ihm auf dem Herzen liegt. Gott möchte, dass Heil geschieht, körperliches Heil, aber auch seelisches, inneres Heil. In der Bibel gibt es im Markus-Evangelium eine Begebenheit, in der geht es um einen kranken Menschen. Es war keine vorübergehende Krankheit, kein Hexenschuss oder kein gebrochenes Bein. Der Mann ist gelähmt. Und wenn er irgendwo hin möchte, ist er auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen, die ihn tragen. Immer muss er bitten und fragen und er kennt das schmerzhafte Gefühl, hilflos und abhängig zu sein. Und noch schlimmer für ihn ist die Ausgrenzung. Denn viele dachten zu seiner Zeit, dass Krankheit die Strafe Gottes ist. Und wenn der Mann gelähmt ist, gibt es doch bestimmt dafür einen Grund. Und so dachten die Leute damals und ließen ihn gerne links liegen. Vielleicht hat das den Mann verbittert gemacht. Wir wissen es nicht. Wir können es nur ahnen. Schauen wir einmal die Geschichte an. Da heißt es in Markus 2, Vers 4, und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann weiter, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Eine Gemeinschaft von vier Männern ist die Not ihres Freundes so wichtig, dass sie wollen, dass er heil wird. Wir sehen seine Krankheit, alles, was sich vielleicht seelisch, innerlich abgespielt und kommt, oder sie sehen es und kommen damit zu Jesus. Jesus ist in einem Haus, er predigt. So viele wollen ihn hören und sehen, dass nicht einmal mehr vor der Türe Platz ist. Die vier Freunde kommen mit ihrem Freund nicht durch und nicht zu Jesus. Sie glauben aber, dass nur er helfen kann. So gehen sie auf das Dach, decken es auf und lassen ihren Freund hinunter. Und Jesus sieht ihren großen Glauben, ihre Erwartung, dass er helfen kann. Er sieht ihre Einsatzbereitschaft, ihren unaufhaltsamen Willen, einen Freund zu ihm zu bringen, damit er ihn heilen kann. Und da spricht Jesus zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und einige Schriftgelehrten, die dabei stehen, die denken, wie kann er Sünde vergeben? Er lästert doch Gott. Und um seine Vollmacht zu zeigen, spricht Jesus zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Der Gelähmte wird geheilt, er steht auf und er geht hinaus. Heilung von Krankheit, körperliche Heilung, die seelische Heilung ist möglich. Wir selber haben hier in der Gemeinde schon Heilung erlebt. Wir haben erlebt, wie Krankheit einfach nach Gebet verschwand. Ich selber habe erlebt, wie andere für mich gebetet haben und Jesus in meinem Leben Gebete erhört hat. Und wenn wir Jesus kennen, können wir für andere beten. Nicht nur einmal, sondern beharrlich. Und das ist nichts anderes als diese Menschen, wie die Freunde hier, zu Jesus zu bringen. Sie ihm vor die Füße zu legen und darauf zu vertrauen, dass Jesus helfen kann. Jedes Fürbittengebet für einen anderen Menschen ist Hilfe, ist ein Segen. Jesus wird helfen, so oder so. Und manchmal schenkt es Gott, dass ein Kranker durch ein Wunder wieder gesund wird. Das gibt es auch heute. Und manchmal passiert es aber auch nicht. Was ist dann? Kann Jesus dann doch nicht helfen? Haben wir nicht genug gebetet oder nicht genug geglaubt? Oder was läuft schief? Ich glaube, dass nicht schief läuft. Sondern Gott kann so ein Wunder tun oder einen anderen Plan haben. Hier in der Geschichte hat Jesus auch nicht gleich geheilt. Die Lähmung geheilt. Zuerst hat er das innere Heil des Menschen, des Gelähmten wiederhergestellt. Deine Sünden sind dir vergeben. Die seelische Wiederherstellung ist ihm wichtig. Das Problem mit unseren Sünden, weil wir am Ziel vorbeilaufen, weil wir getrennt sind von Gott. Und Jesus sagt ihm, es gibt nichts, was dich von Gott noch trennt. Das Zerbrochene wird vergeben. Die Trennung ist aufgehoben. Du bist heil. Die Tür zum Himmel ist offen für dich. Die Gemeinschaft mit Gott ist für dich wiederhergestellt. Und wir brauchen alle diese Vergebung. Und in diesem Moment ereignet sich echte Heilung. Wir alle, egal ob wir gesund oder krank sind, brauchen Vergebung. Du brauchst die Wiederherstellung deiner Beziehung mit Gott. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen und am Kreuz für dich gestorben. Aus Liebe zu dir. Kommen wir zu seinen Füßen, damit nicht Gras wieder über unseren Gebetspfad wächst. Leben wir diese Liebe, wenn wir ihn anbeten, ihm danken, zu ihm beten, bitten wir für uns und für andere, auch um unser Heil und das Heil anderer Menschen. In der stillen Zeit, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, in Zweierschaften, in Kreisen. Indem wir unsere Beziehung mit ihm leben, weil wir ihn lieben. Wo darfst du neu beten lernen und neu flehen? Im Gebet kann Veränderung geschehen, bei dir und bei anderen, nahe bei ihm sein. Er sehnt sich nach dir. Amen.